Ich möchte also über, oder der Titel meines Vortrags war vielleicht ein bisschen weit gegriffen, was Sie über neuromuskuläre Erkrankungen wissen sollten. Ich habe das abgeändert, wie Sie hier sehen, was Sie über neue Entwicklungen wissen sollten. Und auch da möchte ich nur einen Ausschnitt bringen. Und zwar möchte ich Sie in die Welt der Genetik und der Immunologie mitnehmen, was für oder bei neuromuskulären Erkrankungen ja eine große Rolle spielt. Schauen, ob das funktioniert. Also neuromuskuläre Erkrankungen, vielleicht, oder ich möchte vielleicht damit beginnen, dass ich einmal kurz den Hintergrund beleuchte. Mit welchen Erkrankungen beschäftigt man sich in der Neurologie, wenn man Spezialist für neuromuskuläre Erkrankungen ist? Das sind drei Gruppen von Erkrankungen. Einerseits die Muskelerkrankungen, die Erkrankungen des peripheren Nervensystems und Erkrankungen, die Motoneurone betreffen oder motorische Bahnen, also auch im CNS. Das ist eine sehr heterogene Gruppe von Erkrankungen. Auch in jeder Subgruppe gibt es viele unterschiedliche Erkrankungstypen und Klassifikationen. Ich möchte jetzt im Einzelnen nicht darauf eingehen, also sowohl bei den Muskelerkrankungen als auch bei den Neuropathien und auch bei den Motoneuronerkrankungen, also nicht nur die ALS, sondern auch zum Beispiel die spinale Muskelatrophie oder die hereditären spastischen Paraparesen gehören dazu. Also der Punkt, den ich machen will, ist eine sehr heterogene Gruppe, aber es gibt Gemeinsamkeiten. Und zwar etiologische Gemeinsamkeiten. Ein doch beträchtlicher Teil dieser Erkrankungen ist genetisch bedingt und ein anderer beträchtlicher Teil ist durch Autoimmunphänomene zu erklären. Also vor allem bei den Neuropathien, die Autoimmunphänomene und bei allen eigentlich Gruppen die genetische Etiologie. Und das sind auch die Bereiche, wo es meines Erachtens nach die größten Fortschritte, also wirklich auch phänomenale Fortschritte, muss ich sagen, in den letzten Jahren gegeben hat. Und zwar in folgenden Bereichen. Wir haben also tolle Neuerungen in den letzten Jahren in der genetischen Diagnostik bei neuromuskulären Erkrankungen erlebt. Das ist jetzt immer abgekürzt als Neuromuscular Diseases, das ist so die Standardabkürzung. Und zwar durch die Einführung der Exomsequenzierung. Das war die, würde ich meinen, also eine wesentliche Neuerung mit wesentlichen Veränderungen in der klinischen Abklärung. Und wir haben auch in der Immunologie sehr viel zur Pathogenese neuromuskulärer Erkrankungen gelernt. Wir können Krankheitsgruppen viel besser differenzieren als früher. Und wir können auch wesentlich gezieltere Therapien einsetzen und darüber möchte ich jetzt in der nächsten halben Stunde sprechen. Fangen wir an mit der Genetik, mit der genetischen Diagnostik und ich möchte mal ganz kurz darstellen, wie traditionell die genetische Abklärung bei neuromuskulären Erkrankungen gelaufen ist oder auch großteils noch läuft. Ich möchte hier einen Vergleich bringen mit einem Baum, einem Fruchtbaum, wobei jede Frucht quasi ein Gen, eine eigene Erkrankung darstellt. Es gibt sehr viele Früchte am Baum, insgesamt haben wir 20.000 Gene und man weiß jetzt nicht genau, wie viele davon, aber sehr viele Gene, wenn sie Veränderungen aufweisen, können auch neuromuskuläre Erkrankungen verursachen. Und der Punkt ist der, dass es eben ein sehr heterogenes Spektrum natürlich gibt bei so vielen verschiedenen Genen, hunderte, wahrscheinlich eher tausende Gene, die neuromuskuläre Erkrankungen verursachen können. Da haben wir sehr viel gelernt in den letzten Jahren durch akribische Forschung, aber in der Klinik ist die Umsetzung nicht so ganz leicht geglückt, weil nur sehr wenige von diesen neuromuskulären Erkrankungen in der Klinik leicht zu diagnostizieren sind. Also ein Beispiel für so eine einfache Diagnostik, das wäre quasi sozusagen eine niedrig hängende Frucht, hier diese Birne, und die soll eine Erkrankung darstellen, nämlich die Charcot-Marie-Tooth 1a-Erkrankung, eine Neuropathie, die quasi leicht zu erkennen ist, fast eine Blickdiagnose, also wir haben da diese typischen Storchenbeine mit dem Hohlfuß. Und auch sonst gibt es gewisse Charakteristika, die diese Erkrankung leicht erkennen lassen, nämlich dass wir einen autosomal dominanten Phänotyp haben, dass wir in der Nervenleitgeschwindigkeit einen demyelinisierenden Phänotyp haben, also eine deutliche Verlangsamung der Geschwindigkeit von den Normwerten. und die Erkrankung beginnt so etwa in der zweiten oder dritten Dekade. Und schließlich, Gott sei Dank, oder auch für die Diagnose, ist die Erkrankung recht häufig. Das heißt, man erkennt sie auch, wenn man sie wiedererkennt. Etwa 2.500 Personen leidet an dieser Erkrankung. Und der dritte Umstand, der die Diagnostik erleichtert, ist, dass die technische Diagnostik in diesem Fall sehr einfach ist. Wir haben also eine große Duplikation von 1,4 Millionen Basenpaaren am Chromosom 17, da ist ein Gen, das BMP22-Gen, das verdoppelt ist und für die Erkrankung verantwortlich ist, und das lässt sich also relativ einfach erkennen. Also ein Beispiel für eine einfache genetische Diagnostik, die jetzt schon seit vielen Jahren etabliert ist. Aber in der Realität ist die Diagnose von vielen anderen oder den meisten anderen genetischen neuromuskulären Erkrankungen viel problematischer. Vor allem dann, wenn die Erkrankung sehr selten ist, also man sie nicht leicht wiedererkennt, und wenn sie sehr heterogen, also genetisch sehr heterogen ist, das heißt, es können, wenn sehr viele Gene für einen ähnlichen Phänotyp verantwortlich sind und man diese einzelnen Phänotypen, die einzelnen Gene, klinisch zumindest nicht voneinander unterscheiden kann, dann hat man Schwierigkeiten. In der Praxis, und das möchte ich hier an diesem Beispiel illustrieren, also jetzt die Früchte, die ganz oben am Baum hängen, Gliedergürtelmuskeldystrophien. Das ist also eine Gruppe von, also zumindest in einer neuromuskulären Klinik, gar nicht so seltenen Erkrankungsgruppe zusammengenommen, aber sie werden durch sehr viele unterschiedliche Gene verursacht. Jetzt, und sie sind auch alle klinisch sehr ähnlich, also sie beginnen mit einer proximalen Myopathie, einer proximalen Schwäche im Schultergürtel oder im Beckengürtel, sind also klinisch sehr ähnlich. Jede einzelne Form ist sehr selten und wie gesagt heterogen, genetisch heterogen. Wir kennen zumindest 30 oder 31 Gene der momentanen Stand, die für also Limb-Girdle-Muskular-Dystrophies verantwortlich sind, im engeren Sinn. Aber viele andere Muskelerkrankungen können auch mit einer proximalen Muskelschwäche beginnen. Und dann haben wir schon 405 Gene, die jetzt nach dem letzten Zählungsstand eigentlich in Betracht gezogen werden müssten. Und da tut man sich natürlich schwer, dann jetzt in einer Klinik ein Gen nach dem anderen zu testen, weil mit den herkömmlichen Methoden die Testung sehr zeitraubend und auch kostspielig ist, also die Sanger-Sequenzierung. Nun, wie läuft es in der Praxis ab? Wenn ein Patient kommt mit einer vermuteten genetischen Ätiologie, dann werden sie also eine genaue Phänotypisierung vornehmen, das heißt, sie werden die Klinik genau eruieren, die Anamnese, die Familienanamnese, Zusatzuntersuchungen durchführen und aufgrund dieser klinischen Arbeit dann eine Idee haben, welches Gen verantwortlich sein könnte, werden dann einzelne Gentests auswählen, wenn sie die genetische Diagnostik durchführen. Im einfachsten Fall ist es halt so eine niedrig hängende Frucht, das heißt, man findet dann vielleicht auch etwas, aber in der Realität ist es dann eher so, dass man halt Gentests auswählt und ein negatives Ergebnis bekommt, dann nimmt man neue Tests und das Ergebnis ist vielleicht wieder negativ und irgendwann werden sie enttäuscht, frustriert mit der weiteren Diagnostik aufhören, nachdem also viel Mühe investiert wurde und auch Kosten verursacht wurden. Das ist also die gelebte Realität. Ich möchte dazu ein Beispiel aus der eigenen Ambulanz bringen. Wir hatten hier eine Familie mit zwei betroffenen Schwestern, die litten an einer, also eigentlich klinisch leicht zu diagnostizierenden hereditären spastischen Paraparese, sekundäre Ursachen wurden ausgeschlossen. Die Eltern waren nicht betroffen, auch die Geschwister nicht, also wir konnten von einem autosomal rezessiven Erbgang ausgehen und haben dann halt die Listen angeschaut, was kann man testen, was sind die häufigen Ursachen für eine autosomal rezessive spastische Paraparese, das war in dem Fall das Gen SPG7 und SPG11 und die waren aber negativ. Und dann haben wir halt nochmal weitergeschaut und insgesamt gibt es momentan 70, damals war es etwas weniger, 70 Subtypen der hereditären spastischen Paraparese und also in dem sozusagen Zusammenhang hat es eigentlich wenig Sinn gemacht, weiterzusuchen. Das ist also stellvertretend eigentlich für viele andere Beispiele, die man also in der täglichen Praxis erlebt. Warum ist das eigentlich so schwierig? Das liegt zum Großteil an der Technik für die konventionelle genetische Diagnostik. Und wir haben hier den Goldstandard, einen sehr verdienten Goldstandard der genetischen Diagnostik. Das ist die sogenannte Sanger-Sequenzierung. Das war auch die Methode, mit der man also das humane Genomprojekt sozusagen realisieren konnte. Es liefert natürlich tolle Ergebnisse. Aber Problem ist, diese Technik ist nur sehr beschränkt automatisierbar. Man muss ein Gen nach dem anderen, ein Exon nach dem anderen durchtesten. Es ist relativ arbeitsintensiv und selbst mit modernen Methoden hat man zumindest im wissenschaftlichen Umfeld mehrere Arbeitstage pro Gen zumindest. Und teuer ist relativ, aber man muss schon rechnen bis zu 1000 Euro pro Gen. Und das sind dann sozusagen die Readouts, die man bekommt, also Sie kennen das, wo man dann die einzelnen Basen ablesen kann. So, und da kommt jetzt die große Neuerung ins Spiel, das ist eben eine technische Revolution, die in den letzten Jahren sozusagen perfektioniert wurde, das ist das Next Generation Sequencing. Und was hier passiert, ist, dass wir ein sehr schnelles und automatisiertes Sequenzieren durchführen können, durch einen Trick, nämlich dass man nicht eine Sequenz der Reihe nach durchsequenziert, sondern massenhaft und parallel sequenziert. Ich erkläre es gleich nochmal. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt auch in der Klinik in den letzten Jahren eine wirklich radikale Erweiterung der klinischen Diagnostik haben. Und also zum Beispiel ist es so, dass man heutzutage ohne große Probleme ein gesamtes Exom, das sind ungefähr 20.000 protein-kodierende Gene, testen kann in relativ kurzer Zeit. Zum besseren Verständnis, wie sieht das der Workflow oder wie sehen die Arbeitsschritte aus? Also zunächst haben Sie Ihre Sequenz, die zerschneiden Sie in viele kleine Bruchstücke und diese kleinen Bruchstücke werden dann auf einem Objektträger, der also wirklich ein Objektträger ist, nicht größer, werden in so kleinen Kügelchen, in Wells, werden die angelagert und dann parallel sequenziert, jedes Bruchstück mehrfach. Und nachdem die Sequenzierungsarbeit durch eine ausgekügelte Chemie geleistet wurde, müssen Sie die Bruchstücke wieder zusammenfügen. Da sind enorme Rechenleistungen oder Rechnerleistungen notwendig. Man orientiert sich dabei an der Standardsequenz, der Standard-DNA-Sequenz. Dann, das geht auch noch relativ leicht, folgt das sogenannte Variant Calling, das heißt, Sie identifizieren Basen, die von der Normsequenz abweichen. Das ist in den letzten Jahren, hat es auch große Schwierigkeiten gegeben, aber mittlerweile Routine geworden. Der letzte Schritt ist dann die Entscheidung, ob die Varianten, die Abweichungen von der Normsequenz, die Sie finden, ob diese auch pathogen sind, für eine Krankheit verantwortlich sind oder nicht. Und genau dieser Schritt ist noch der schwierigste, an dem wir also momentan noch arbeiten. Warum ist der so schwierig? Weil es eben sehr, sehr viele Varianten gibt, die bei jedem Menschen, muss ich sagen, also kann man sagen, identifiziert werden. Nur als Beispiel dafür, seine Arbeit, die letztes Monat in Nature erschienen ist, da haben sie also einen großen internationalen Datenbankserver vorgestellt, der eh schon mehrere Jahre existiert hat, aber jetzt abgeschlossen wurde. Und da sind also 60.000 Menschen sind exomsequenziert worden, also alle 20.000 Gene durchsequenziert. Und jetzt nicht so überraschend, aber was man gefunden hat, war, oder heute jetzt einmal noch einmal beziffern konnte, war, dass jeder von uns, wie wir hier sitzen, mehr als 100 Mutationen hat, die zur Zerstörung eines Proteins führen. Es gibt natürlich schon Tricks und Methoden, wie man das sozusagen auseinanderdividieren kann, welche da wirklich verantwortlich sind, aber es gibt eine große Anzahl an Mutationen und die Frage ist, welche ist für die Krankheit dann wirklich verantwortlich. Aber darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Zunächst zur Frage, was hat die Exomdiagnostik denn in der klinischen Praxis, wo sie angewandt wird, also verändert? Oder vielleicht zuerst noch, wie schaut die Exomsequenzierung in der klinischen Praxis aus? Also Sie haben wieder den Patienten mit der vermuteten genetischen Ätiologie und Sie machen wieder Ihre sehr genaue klinische Aufarbeitung, die Phänotypisierung. Wenn es jetzt kein einfaches Gen ist, das Sie vermuten, werden Sie vielleicht zunehmend oder wird man eher zur Exomsequenzierung greifen oder eine Exomsequenzierung veranlassen. Sie werden sicher etwas finden und dann steht eben die Entscheidung an, ob die gefundenen Varianten für Ihren Phänotyp, für die Krankheit, die Sie diagnostizieren wollen, relevant ist und ob sie passt. Und dazu müssen Sie vielleicht Nachuntersuchungen machen, Sie müssen Datenbanken konsultieren, Sie müssen die Literatur konsultieren und dann so ein Gerüstwerk aufbauen, das Ihnen dann eine Antwort gibt. Wie hat sich das jetzt in der Klinik ausgewirkt bis jetzt? Also wir haben doch schon einige Jahre Erfahrung jetzt bei der Exomsequenzierung. Wir haben wesentlich höhere Erfolgsquoten. Bei gut ausgesuchten Patienten so an die 25%, in sehr gut ausgesuchten Populationen vielleicht sogar noch mehr, wo sie ein verursachendes Gen nach dieser Exomsequenzierung finden. Die Technik oder die Diagnostik ist wesentlich schneller und effizienter, wenige Wochen bis zum Resultat. Sie ist auch billiger als die Multigenanalysen. In der Regel können Sie rechnen mit etwa 5.000 Euro für eine Exomsequenzierung, wie sie derzeit angeboten wird, aber ich bin überzeugt davon, dass das in den nächsten Jahren noch billiger werden wird. Und vielleicht ein ganz entscheidender Punkt für die Erarbeitung eines Fortschrittes in den einzelnen Gebieten ist, dass die Technik auch horizonterweiternd ist, weil sie eben auch neue Krankheitsgene finden, an die sie vielleicht gar nicht gedacht hätten. Und sie können diese Analysen auch noch später nachbearbeiten, nachanalysieren für Dinge, die man beim ersten Mal vielleicht nicht erkannt hat. Ein Beispiel dazu für eine Exomsequenzierung, wie sie in der klinischen Praxis angewandt wird. Und zwar möchte ich da von einer Patientin berichten, es ist nur ein Beispielbild, das ist nicht die Patientin, die ab dem 20. Lebensjahr eine zunehmende proximale Muskeldystrophie entwickelt hat, hat vorher schon eine Kardiomyopathie gehabt. Sie hat auch gleichzeitig oder etwas vor der Myopathie auch eine unklare autoimmunologische, dermatologische Erkrankung entwickelt und hat dafür immer wieder über lange Monate Cortison gebraucht und man hat also, nachdem sich die Myopathie entwickelt hat, einmal zunächst vermutet, dass es sich um eine Cortison-Myopathie handeln konnte, hat versucht, das Cortison abzusetzen, ist nicht wirklich geglückt, aber die Erkrankung ist auch trotz Cortisonpausen immer fortgeschritten. Sie ist dann zu uns in die Ambulanz gekommen, wir haben eine Muskelbiopsie veranlasst, die war leider unergiebig, weil wir eigentlich nur mehr eine massive Atrophie gefunden haben, das war schon sehr spät offenbar an dieser Stelle und also ohne ein richtungsweisendes Ergebnis, ohne dass man jetzt ein spezifisches Gen hätte oder halt Protein finden können, das pathologisch verändert gewesen wäre. Die Familienanamnese war negativ, aber trotzdem, ich meine, muss man auch in so einem Fall an eine genetische Ätiologie denken. Und das Problem ist aber, dass es natürlich keinen Anhaltspunkt gibt für ein spezifisches Gen, das man jetzt testen könnte. Hunderte Gene sind möglich, also ein herkömmliches Testen wäre hier sinnlos gewesen. Wir haben aber eine Exomsequenzierung durchgeführt und das ist jetzt so die Liste, die man bekommt, wenn man auch die Analyse durchführt. Das ist also eine Genliste von Mutationen, in diesem Fall bei dieser Liste, die schon in der Literatur beschrieben sind als pathologisch, die mit einer Krankheit assoziiert beschrieben sind. Und was sich also gezeigt hat als Ursache der Erkrankung bei dieser Patientin, waren also diese Mutationen in diesem Gen, homozygote Mutationen, das Gen nennt sich RBCK1. Und wir konnten dann aus dem Vergleich mit der Literatur und den wenigen anderen Patienten, die also seit 2012, seit der Erstbeschreibung vorliegen, konnten wir also klar sagen, dass der Phänotyp sehr gut zu dieser Patientin gepasst hat, inklusive der Autoimmunsymptomatik, die also recht spezifisch war. Und es ist dann sogar noch gelungen, durch eine nachträgliche Analyse von anderen Patienten in der Datenbank weitere Patienten zu finden, die auch Mutationen in diesem Gen hatten. Also ein zum Beispiel für eine erfolgreiche Sequenzierung, die also nur mit der Exomsequenzierung, also eine Diagnose, die nur mit der Exomsequenzierung möglich war und auch sicher horizonterweiternd war. Das ist ein Erfolgsbeispiel, aber es gibt natürlich auch Probleme, die möchte ich nicht verschweigen. Erstes Problem ist, dass die Exomsequenzierung sicher nicht alle Probleme lösen kann, weil viele Erkrankungen polygenetisch sind, wir verstehen die Zusammenhänge noch nicht so richtig, wenn mehrere Gene miteinander interagieren oder es können auch Mutationen außerhalb des Exons vorliegen. Wir haben ein großes Problem, das sind die falsch positiven Befunde. Das heißt, wir haben es ist eine sehr kritische klinische Beurteilung wichtig, ob die Mutation, die Sie finden, auch für die Erkrankung verantwortlich ist. Das ist zum Beispiel ein Beispiel für, ich weiß nicht, ob Sie das lesen können, von einem also nicht an einer Muskelerkrankung erkrankten Patienten. Und Sie sehen hier Mutationen, die in der Literatur als pathogen beschrieben sind, in verschiedenen Muskelgenen. Aber also die waren es nicht. Es gibt dann, wie gesagt, schon noch gewisse Tricks, zum Beispiel aufgrund der Frequenz in der Kontrollpopulation, also wo Sie da zu einer kritischeren Beurteilung gelangen können. Und das dritte Problem, das sind die sogenannten Incidental Findings, das heißt, Sie können natürlich dann auch Mutationen finden in Genen, nach denen Sie gar nicht gesucht haben. Zum Beispiel Mutationen im Brustkrebsgen BRCA. Und da ist die Frage, wie man damit umgeht. Da gibt es aber auch internationale Konsensus, einen Konsensus, dass man, also wenn die Erkrankung therapierbar ist und der Patient es auch wissen will, dass man dem Patienten das mitteilen soll und kann und andere nicht. Gut, und ein wesentlicher Punkt für mich auch ist, dass wir, ich habe schon mehrmals erwähnt, dass wir eben sehr viel wissenschaftliche Erkenntnisse für die Erkrankungen gewinnen können. Das heißt, wir erweitern die Bibliothek unserer Krankheitsgene, und beim Vergleich zu bleiben, haben wir jetzt also sehr viel mehr Früchte geerntet in den letzten Jahren durch das Next Generation Sequencing. Und, das ist auch entscheidend, wir kommen zu einem wesentlich besseren Verständnis der Krankheiten. Wir können nämlich also sogenannte genotypische Krankheitsdefinitionen einbringen in die Beschreibung der Krankheiten, also zusätzlich zur klassischen phänomenologisch orientierten Krankheitsbeschreibung, also zum Beispiel Gliedergürtelmuskeldystrophien, wo es ja sozusagen nur um den Bereich der betroffenen Muskulatur geht, können wir jetzt die Sichtweise vom Gen aus durchführen und dann auch viele Patienten über die Datenbanken gemeinsam analysieren, die an einem bestimmten Gen leiden, also Generkrankung leiden. Auch hier noch ein Beispiel dazu. Ich möchte zurückkommen zur Familie, die ich vorhin vorgestellt habe mit der autosomal-rezessiven spastischen Paraparese. Wir haben dann auch hier die Exomsequenzierung veranlasst und wurden dann im 30. Gen fündig, das auch erst vor kurzem beschrieben wurde, das sogenannte KIF1A-Gen, ein axonales Transportprotein. Das macht so eine hereditäre spastische Paraparese, aber beim genauen Vergleich, bei der genauen Analyse der bekannten Patienten zeigt sich, dass es eben nicht nur eine hereditäre spastische Paraparese ist, sondern wir haben auch eine axonale Neuropathie, wir haben auch eine Ataxie, also Kleinhirndegeneration, wir haben psychiatrische Manifestationen, alles Phänomene, die auch bei unseren Patienten präsent waren und die wir anfangs jetzt nicht so beachtet haben. Das heißt, der Punkt ist der, dass wir eigentlich aufgrund dieser Erkenntnisse sagen können, man sollte nicht mehr von einer hereditären spastischen Paraparese Typ 30 sprechen, sondern von einer, in dem Fall jetzt KIF1A-Erkrankung. Also eine neue Sichtweise, eine neue sozusagen genetische Klassifikation der Krankheiten bringt auch für die Klinik etwas. Gut, die Take-Home-Message für die Praxis. Wie sollte man vorgehen bei einer vermuteten genetischen oder monogenetischen, muss man sagen, Ätiologie einer neuromuskulären Erkrankung? Am Beginn, ich habe schon mehrmals gesagt, eine möglichst genaue klinische Beschreibung, Phänotypisierung, auch Zusatzuntersuchungen von Elektrophysiologie, Bildgebung etc., Histologie, wenn es möglich ist. Sie müssen dann entscheiden, ob das Krankheitsbild so spezifisch ist, dass Sie mit einer einzelnen Gentestung auskommen. Da gibt es eine Handvoll von Erkrankungen, wo man das empfehlen würde, zum Beispiel eben die Charcot-Marie-Tooth-1A-Erkrankung oder bei der Myotonendystrophie, das ist auch ein sehr charakteristisches Bild, oder die Fascioscapulo-humerale Muskeldystrophie, die Oculopharyngeale Muskeldystrophie, spinale Muskelatrophie, Duchenne etc. gibt es einige. Das ändert sich aber natürlich auch im Laufe der Jahre. Und wenn das aber nicht der Fall ist, würde man, wenn also die Methode verfügbar ist, zu einer wahrscheinlich eher Exomsequenzierung raten. Problem natürlich hier ist, wer führt die durch, wer führt die Analysen durch, wer trägt die Kosten. Das ist alles noch nicht so ganz einfach in, würde man sagen, Zeiten der Ressourcenverknappungen, wo natürlich auch Personal dann knapp wird in den einzelnen Spezialambulanzen. Aber trotzdem jetzt rein rational gesehen wäre das der nächste Schritt. In dem Zusammenhang hört man oft, ja, was haben denn die Patienten davon? Also ob jetzt das Gen 2007 oder 1008 betroffen ist, ist doch egal. Aber das stimmt nicht ganz, weil für die Patienten, und das zeigt schon die Erfahrung, ist die Gewissheit der Diagnose, die man aus einem genetischen Test bekommt, ein enormer psychologischer Benefit für die Krankheitsbewältigung, für die Akzeptanz der Erkrankung. Wir können viele unnötige Untersuchungen vermeiden. Wir können Begleiterkrankungen rechtzeitig erkennen und auch behandeln, also zum Beispiel Reizleitungsstörungen oder endokrinologische Störungen. Wir können die Patienten beraten hinsichtlich der Prognose, ist auch ein ganz wesentlicher Faktor, und auch die Familienberatung ist nicht unwichtig. Und hier noch mit Fragezeichen, also kausale Therapie, auch das ist ein Thema, das jetzt zunehmend auf uns zukommt. Wir befinden uns in vielen Phase 1 Studien, was die kausalen Therapien anbelangt. Ich möchte es nur jetzt der Überschriften erwähnen, also viele innovative Ansätze, zum Beispiel mit sogenannten Antisense-Oligonukleotiden, das sind also kleine Oligonukleotide, kleine RNA- oder DNA-Bruchstücke, die die Pre-Messenger-RNA in Zellen binden und dann verhindern können, dass zum Beispiel fehlerhafte Abschnitte des Gens ins Protein umschrieben werden. Da gibt es klinische Studien für die Duchenne-Muskeldystrophie, für die spinale Muskelatrophie und auch für die Myotone-Dystrophie. Es hat große Fortschritte in den letzten Jahren gegeben zu den viralen Vektoren, also zur Frage, wie man diese Gene dann in den Organismus einbringt. Das sind vor allem die adeno-assoziierten Viren an erster Position. Und schließlich haben wir auch noch am Beginn, aber auch hier gibt es schon sehr weitgehende Tierexperimente, die CRISPR-Cas9-Technik oder verwandte Techniken, also diese Genomschere, wo sie sehr spezifisch ein Editieren des Gens vornehmen können. Also da werden wir sicher noch in den nächsten Jahren sehr, sehr viel sehen, und dafür brauchen wir natürlich eine vernünftige Diagnostik. Gut, wenn ich noch Zeit habe, würde ich dann gerne noch kurz zum zweiten Teil übergehen, also Immunologie und neuromuskuläre Erkrankungen. Auch hier hat sich sehr, sehr viel getan, ein bisschen unbemerkt im Vergleich zur Genetik, für die Allgemeinheit unbemerkt vielleicht, aber da hat das Gebiet der neuromuskulären Erkrankungen vielleicht auch viel gelernt von anderen Disziplinen in der Medizin, wo die Autoimmunologie eine große Rolle spielt. Und für mich jetzt klinisch der wesentlichste Fortschritt ist der, dass wir zunehmend Krankheiten, die so als Gruppen zusammengefasst waren, differenzieren können in eigenständige Unterkrankheiten, die eine eigene Pathogenese und möglicherweise auch Therapie und Klinik haben. Das ist sicher ein Fortschritt, und dass wir auch gezieltere Therapien einsetzen können zur Behandlung spezieller Untergruppen. Beispiel für die Subdifferenzierung von eigenen Krankheitsbildern, da möchte ich jetzt auf die Myasthenie eingehen, also eine Krankheitsgruppe, die eigentlich traditionell als eine große Erkrankung, die Myasthenia gravis, gesehen wird, aber in Wirklichkeit handelt es sich um unterschiedliche Erkrankungen mit einer gemeinsamen, wenn man so will, Endstrecke einer ähnlichen Klinik. Und zwar haben wir da die klassische juvenile Myasthenia gravis mit der Entzündung im Thymus und positiven Acetylcholinrezeptoren. Wir haben aber komplett anders von der Klinik her, oder komplett, aber sehr doch anders, die MuSK-antikörperpositive Myasthenie, wieder anders die Thymom-assoziierte Myasthenia gravis und schließlich die sogenannte Altersmyasthenie, wo wir keine Veränderung im Thymus finden. Und diese Differenzierung macht auch Sinn, weil wir eben Unterschiede haben in der Pathogenese, in der Klinik. Es gibt also doch deutliche Unterschiede in der Klinik und auch in der Therapie. Darauf komme ich dann später noch kurz zu sprechen. Anderes Beispiel für eine neue Krankheitsgruppe, die in den letzten Jahren differenziert werden konnte, sind die sogenannten inflammatorischen nodalen Neuropathien, die sich so aus der großen Gruppe der chronisch-inflammatorischen Neuropathien abgegrenzt haben. Und zwar haben wir hier eine Immunattacke spezifisch gegen den Ranvier'schen Schnürring, also dem Abschnittswechsel, wo zwei Schwann'sche Zellen die Myelinscheide bilden. Und da haben wir also gegen verschiedene Proteine Immunattacken, pathogene Antikörper gegen nodale oder paranodale Proteine, zum Beispiel Contactin 1 oder Neurofascin 55, die auch klinisch jetzt getestet werden können. Und auch hier macht es Sinn, die Krankheit separat zu betrachten, weil wir Besonderheiten haben in der Klinik und im Ansprechen auf die Therapie. Also es sind eher ältere Patienten mit einem sehr charakteristischen Tremor und einer Ataxie. Wir haben eher eine axonale motorische Schädigung, also keine Demyelinisierung, leider einen aggressiveren Verlauf und auch ein schlechteres Ansprechen auf IVIX. Das heißt, da wird man sehen, wie man diese Patienten besser behandeln wird können in Zukunft. Und zum Schluss, als letztes Beispiel möchte ich über gezieltere Therapien sprechen. Könnte man jetzt viele Neuerungen anführen, aber ich möchte mich auf eine konzentrieren. Das ist eine Therapie, die sich jetzt in den letzten Jahren sehr, vor allem bei inflammatorischen Neuropathien und auch bei der Myasthenie recht gut entwickelt hat. Das ist also Rituximab, der bekannte Anti-CD20-Antikörper, der dazu führt, dass B-Zellen, also Vorläufer von Plasmazellen, zerstört werden, zumindest für einige Monate. Und wir haben bei einer speziellen, also bei Myasthenien generell ein gutes Ansprechen, aber bei einer speziellen Unterform, nämlich der Muskmyasthenie, ich habe sie vorhin erwähnt, eine sehr hohe Ansprechrate, also von fast 100%, deutlich über 90%. Als Beispiel dafür eine Patientin mit einer Muskmyasthenie zum Erkrankungsbeginn, war sie 25 Jahre alt, hat, wie es typisch ist für diese Patienten, eine sehr schwere, bulbäre und auch generalisierte Symptomatik gehabt, die über die nächsten 10 Jahre relativ therapieresistent war, trotz hoher Cortisondosen, wo sie dann an die Nebenwirkungen gelitten hat, konnten die Symptome nie ganz unterdrückt werden. Azathioprin, Mycophenolat, Mofetil hatten nur relativ wenig Verbesserung erbracht, Immunglobulin hat sie nicht vertragen, also eine verzweifelte Situation, und trotz des 10-jährigen Krankheitsverlaufes hat sie sich dann erst nach Verzögerung für Rituximab entschließen können, und sie ist jetzt wenige Wochen nach der ersten Rituximab-Gabe symptomfrei gewesen. Also ein schönes Ergebnis, und das zeigt für mich, dass man selbst in solchen Fällen, wo man einfach offensichtlich nicht die richtige Therapie gehabt hat, wenn man gezielt therapieren kann, noch Erfolg erzielen kann. Gut, und damit bin ich am Ende dessen, was ich sagen wollte. Ich möchte nur kurz zusammenfassen, dass, worüber ich gesprochen habe, also das Next Generation Sequencing erbringt klare, eindeutige, entscheidende Vorteile in der Klinik, aber auch neue Herausforderungen. Und wir haben neue immunologische Methoden, die in der Differenzierung von neuromuskulären Erkrankungen helfen und wo wir auch also hoffentlich zunehmend besser therapieren werden können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.